Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So steht es in Jesaja 66, Vers 13. Das haben wir gerade auch schon mit verschiedenen Aspekten beleuchtet. Und im Zusammenhang mit dieser Kindheitsgeschichte von Michael Diener, wo er da so erzählt, wie das eben ist, dass das allein schon ausreicht, dass die Mutter ja da war, dass sie erahnen konnten, dass sie ihr Räuseln hören konnten, wie sie da so in der Küche wirkt. Ein Räuspern genügte und wir waren beruhigt. Daran wird deutlich die Besonderheit des Tröstens. Die Mutter ist einfach nur da und das reicht schon, um die verängstigten Kinder zu beruhigen. Ein Räuspern statt vieler großer Worte. Was die Mutter einem tränenüberströmten Kind sagt, das verletzt nach Hause läuft, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass sie es sagt. Dass sie das Kind an sich schmiegt, die Tränen trocknet und es so beruhigt. Indem sie tröstet, zeigt sie, wie verbunden sie mit ihrem Kind ist, wie sehr sie ja selber mitleidet. Eine solche Verbundenheit, die auch ohne Worte zur Verständigung führt, ist eine Besonderheit zwischen Mutter und Kind. Und die Väter, mögen wir das verzeihen, ich bin ja selber einer. Es mag vielleicht auch bei dem einen oder anderen Vater und dem Kind eine solche Verbundenheit geben, aber vom Vater ist ja oft die Rede in der Bibel, in unseren Gottesdiensten, in den Liedern. Bleiben wir doch heute mal beim Wortlaut dieses Textes und auch dem ganzen Zusammenhang in Jesaja 66, wo ganz viel Mütterliches von Gott ausgesagt ist. Wie eine Mutter mit ihrem Kind verbunden ist, so will auch Gott sich mit dir und mir verbinden. Das heißt, Gott bringt damit zum Ausdruck, er kennt uns schon so lange, wie eine Mutter ihr Kind kennt, das in ihrem Leib herangewachsen ist. 9 Monate vielleicht ihr ersehntes Kind, in jedem Fall ihr geliebtes Kind. Eine Mutter erlebt jede Regung dieses Kindes mit und fühlt wahrscheinlich deshalb umso mehr, wenn es ihrem Nachwuchs nicht gut geht. Eine Mutter macht ja eben auch körperliche Veränderungen durch. Die Schwangerschaft hat Auswirkungen auf ihr Gemüt. Sie leidet Schmerzen bei der Geburt, wird vielleicht sogar verletzt, gibt einen Teil von sich her, wenn sie neues Leben schenkt. Vielleicht kommt daher das Gespür, das einer Mutter zugeschrieben wird, das Gespür dafür, wie es ihrem Sprössling ergeht, selbst wenn schon lange die Nabelschnur durchtrennt ist. Weil eben diese Verbindung doch nie ganz abreißt. Selbst dann, wenn die Kinder vielleicht schon das Nest verlassen haben, also von zu Hause ausgezogen sind. So intensiv sieht Gott seine Verbindung zu uns. Diese Verbundenheit, die kann kein anderer Mensch so aufbauen und entwickeln wie eine Mutter zu ihrem Kind, denn sie ist gewachsen. Sie ist gewachsen in einer ganz grundlegenden Zeit, nämlich am Anfang unseres Lebens. Da gibt es ja auch eine Phase im Leben, da muss man sich dann gerade davon besonders abgrenzen, abnabeln, weil man das ja nicht so will. Und irgendwann kommt das dann wieder zurück, dass man froh und dankbar ist, dass es immer einen Menschen gibt, der so intensiv mit einem verbunden ist. So intensiv müssen wir uns die Beziehung zwischen Gott und uns denken, wie zwischen Mutter und Kind. Zwischen Erwachsenen, so erlebe ich das jedenfalls, gibt es diese wortlose Verbundenheit nicht. Nicht von vornherein. Wir brauchen Worte, um zu trösten, wenn wir trösten wollen. Aber am Anfang wirklichen Tröstens, der Anfang wirklichen Tröstens, der liegt vor den Worten. Nämlich darin, sich von der Not, der Ohnmacht und der Verzweiflung des anderen selber verbunden zu lassen. Also ernsthaft nachzuspüren, ehrlich nachzuempfinden, was den anderen da bedrückt. Vielleicht erinnern wir uns da an Situationen, so wie die Steffi uns das eben hier vor Augen geführt hat. So einzelne Stationen im Leben, exponierte Sachen, wie wenn man den Führerschein nicht geschafft hat, in denen wir erlebt haben, vielleicht auch, wo jemand anders es so ging, Und wie wir dann erlebt haben, wie schwer das ist, zu trösten. Weil uns ja diese innere Verbundenheit, so wie eine Mutter das zu ihrem Kind hat, wo vieles vielleicht selbstverständlich ist und wortlos verstanden wird, weil uns die ja gerade eben fehlt. Und aus Angst, das falsche Wort zu wählen, sind wir vielleicht verstummt. Vor lauter Ratlosigkeit haben wir vielleicht lieber nichts gesagt, haben lieber geschwiegen. Mir ist das auch öfter mal so gegangen. Dann schaue ich da aus der Entfernung jemanden und weiß, dem geht schlecht, der trauert, der ist verärgert, der ist unglücklich. Und dann habe ich befürchtet, meine Worte könnten ins Leere gehen. Angesichts der Situation, dieser Notsituation, die der andere hat und die mir aber fremd ist, die ich so gar nicht kenne. Was soll ich dazu sagen? Und vor lauter Unsicherheit und weil es keine Garantie dafür gibt, dass Trösten gelingt, könnten wir uns verschließen, könnten wir der Situation und auch diesen Menschen ausweichen, damit nicht herauskommt, wie peinlich unwohl uns damit ist, trösten zu sollen. Als Ausweg aus dem Dilemma könnte ich mich auch auf eine Zwischenebene begeben und mich fragen, warum braucht es eigentlich Trost? Kann sich nicht der, der traurig ist und seine Not hat, sich in seinem Leid selber viel besser das sagen, was er braucht? Der weiß doch genau, wie es ihm geht. Ich ja nicht. Und gerade das macht ja wahrscheinlich unsere Verlegenheit aus, unsere Ratlosigkeit. Dass wir spüren, der Notleidende, der weiß bestimmt viel besser, was er braucht, als ich. Und so trösten, wie eine Mutter tröstet, kann ich eben nicht. Und mit der Jahreslosung im Rücken könnten wir sagen, ja, das Trösten, das ist Gottes Sache. Wir könnten darauf setzen, dass Gott dem, der Trost braucht, schon die richtigen Worte einflüstert, damit es ihm wieder besser geht. Er selber oder Gott, die beiden, die werden viel besser wissen als ich, was der andere braucht. Aber wir sind eben auf konkreten, auf sichtbaren und hörbaren Trost von außen angewiesen. Dieses Wissen, was vielleicht richtig ist, was die richtige Antwort ist, das reicht eben nicht. Wer leidet, der weiß vieles, der kennt auch die richtige Antwort, der könnte vielleicht sogar den richtigen Bibelvers zitieren. Aber es hilft ihm nicht, weil alles schwimmt. Weil er sich seiner selber unsicher geworden ist. Und das, gerade das eben, ist so schwer auszuhalten. Und dafür, gerade dafür brauchen wir den Zuspruch und die Zuwendung von außen, von jemand anderem, weil das Innere unsicher geworden ist und der Boden schwankt. Genau das ist Trost. Zuwendung. Zuwendung, nicht schöne große Worte. Zuwendung, die Befindlichkeit und Lage des zu Tröstenden ernst nimmt. Aufmerksamkeit, die sich für seine Not interessiert, auch und gerade dann, wenn es nicht die eigene bekannte Not ist. Und genau das kann sich keiner selber geben. Das kann keiner sich selber vermitteln, dass da ein anderer sich um meinen Kummer kümmert. Und deshalb kann sich den Trost eben niemand selbst zusprechen. Im ersten Moment mag das genau die richtige, angemessene Reaktion sein, zu schweigen. Indem ich nämlich damit ja auch zugebe, dass mir wirklich die Worte fehlen, dass ich die Situation des anderen auch mal ganz ernst nehme und eben nicht sofort die passenden Worte parat habe. Aber dabei kann dann der Versuch zu trösten nicht stehen bleiben. Weil der andere meine Anteilnahme, mein Ernstnehmen, mein Mitfühlen in seiner unsicheren, verunsicherten Lage nicht erraten kann. Und deshalb werde ich Worte wagen, werde nach Worten suchen, die dem anderen nahe kommen, mit dem vollen Risiko, dass sie ins Leere gehen. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott geht auch dieses volle Risiko ein, dass auch vielleicht seine Worte, seine Bemühungen, uns zu trösten, ins Leere gehen. Gott ist derjenige, der das aushält mit uns unsere Trauer, unser Unglücklichsein, das Nichtwissen. Er kommt nicht daher als der alle Problemlöser, als der Schwierigkeiten vom Tischwischer, sondern er stellt sich mit uns hinein in unsere Not ganz ohnmächtig. Der steht nicht weit über uns und hat dann vielleicht so ein paar Trostworte, die er uns erhaben über Schmerz und Leid, sagen könnte, um uns zu vertrösten, sondern er tritt tatsächlich an unsere Seite. So wie Jesaja 61 das beschrieben hat. Gott beruft einen Bevollmächtigten, der da an die Seite Israels tritt, um sie zu trösten, der mit hineintritt in diese Ohnmacht und in dieses Leid. In Jesus Christus ist Gott selbst den Weg des Leidens und der Ohnmacht gegangen. Im Garten Gethsemane hatte Jesus Trost bitter nötig. Bleibet hier und wachet mit mir, sagt er zu seinen Freunden. Jesus hat es am eigenen Leib erlebt, wie sehr es nötig hatte, dass einfach jemand da war. Dass einfach ein Mensch an seiner Seite ist, die seine Anfechtung mit ihm aushalten. Ohne eine Lösung oder einen Ausweg zu präsentieren. Darauf kommt es beim Trösten an. Nicht Lösungen oder Auswege zu kennen, sondern die Situation einfach mit aushalten. Ansonsten besteht die Gefahr zu vertrösten. Und nichts ist schlimmer, als in einer trostlosen Situation mit leeren Worten vertröstet zu werden. Nichts ist schlimmer, als wenn mir jemand einreden will, na ja, das ist doch alles nicht so schlimm. Das geht schon wieder vorbei. Wenn jemand mir das Gefühl gibt, so auf diese Art und Weise meine Situation gar nicht ernst zu nehmen, dann fühle ich mich vertröstet. Und ich empfinde das als unfair, denn dann wird mir noch das Letzte genommen, was ich habe in meinem Kummer, nämlich das Recht, traurig, verletzt zu sein. Falscher Trost wirkt wie Hohn, zum Beispiel durch schnelle Antworten oder Lösungen. Damit drücke ich den, der Trost braucht, nur noch tiefer runter. Als ob der sich nicht schon längst genügend um Lösungen bemüht hätte. Wenn ich eine schnelle Antwort habe, dann gebe ich ihm das Gefühl, dass nur er in seiner Situation so hilflos ist und sich so schwer tut. Oder dass nur sie zu wenig Einfallsreichtum besitzt, um sich da rauszuhelfen. Weil ich schnell eine passende Lösung parat habe, gebe ich dem anderen das Gefühl, selbst an seiner Misere, an seinem Kummer schuld zu sein. So als ob die gleiche Situation für jeden anderen doch leicht zu meistern wäre. Damit stoße ich jemanden noch tiefer ins Leid, wenn ich mich mit Ratschlägen überschlage. Jesus hat sich das stattdessen selber schlagen lassen. Hat sich verwunden lassen, hat mit uns gelitten an der Verzweiflung der Ungerechtigkeit in dieser Welt, hat die mangelnde Liebe unter den Menschen am eigenen Leib gespürt, nicht nur theoretisch diskutiert und abgewogen. So dicht kommt uns Gott, so sehr geht er mit hinein ins Leid, um zu trösten, wie eine Mutter tröstet, lässt er sich von unserer Not verwunden. Und an der Stelle könnten wir einwenden, ja, aber warum? Warum muss das überhaupt dazu kommen? Warum verhindert denn Gott nicht einfach das Leid? Dann bräuchten wir auch keinen Trost. Wenn er so groß ist, dass er sich ohnmächtig an unsere Seite stellen kann, warum kann er sich dann nicht stattdessen allmächtig vor uns stellen, vollmächtig die Bedrohung vor uns abhalten, Tod und Unfall verhindern? Ich habe darauf keine letzte Antwort, aber möglicherweise liegt darin ein Geheimnis. Ein Geheimnis, wie sehr Gott auf unsere Augenhöhe kommen will, dass er nämlich Leid und Katastrophen dieser Welt auch ohnmächtig gegenübersteht. Dass er so ernst damit macht, unser Tröster zu sein, einer, der mit uns auf Augenhöhe unterwegs ist. Dass der große und erhabene Gott sogar etwas von einer Mutter lernen kann. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Damit wir umgekehrt von Gott lernen, wie wir andere trösten können. Wie wir mit anderen wirklich mitleiden, anstatt darauf zu setzen, dass man Schlimmes verhindern könnte, dass man Katastrophen ausweichen könnte, vorhersehen könnte. Nein, Leben ist nicht planbar. Folgende Gedanken habe ich dazu gelesen und ich fand das spannend, dem weiter nachzudenken. Vielleicht etwas provokant. Wäre es möglich, dass Gott seine Tür nur deshalb verschließt, damit wir die unsere nur umso weiter aufmachen? Wäre es möglich, dass Gott seine Tür nur deshalb verschließt, damit wir die unsere nur umso weiter aufmachen? Damit die Traurigen zu mir und zu dir kommen müssen, zu einem Menschen, der bereit ist, echte Tränen mit dem anderen zusammen zu weinen. Damit wir es wie ein Kind spüren können, da ist jemand für mich da, körperlich Nähe. Denn von Gott können wir ja immer nur in Worten denken. Vielleicht ist er uns abstrakt und zu weit weg. Und diese Worte, diese Gedanken kommen uns in der Not gerade abhanden. Um getröstet zu sein, müssen wir aber ganz elementar menschliche Nähe erleben. Vielleicht sind gemeinsam geweinte Tränen von zwei Menschen ein kostbareres Erbarmen als ein allmächtiges Eingreifen Gottes. Aber hört Gott denn nicht unsere Gebete um Hilfe? Möchten wir da vielleicht fragen? Hörst du nicht auf die stummen Rufe nach Trost all meiner Kinder, die ich durch dich trösten will? So könnte Gott uns zurückfragen. Ja, Gott hört Gebet. Gott erhört, so wie wir auf sie hören. Gott redet zu den Belasteten, so wie wir ein gutes Wort für sie finden. Gott tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, in dem Maße, wie wir es wagen, zu trösten. Genau das kann die Brücke sein, die wir im Trösten stellvertretend für Gott betreten, damit sein Trost bei den Trauernden ankommt. Wir bewegen uns im Trösten auf den anderen zu, wenn wir es aushalten, dass wir ratlos nach Worten ringen. Und wenn wir genau das auch zur Sprache bringen, wenn wir aufrichtig und absichtslos sagen, wie sehr uns der Jammer des anderen nachgeht, wie schwer es uns fällt, ihn oder sie in ihrem Kummer zu sehen, dann sind wir dem anderen nahe, dann haben wir Augenhöhe. Wenn wir nämlich ehrlich bekennen, wie sprachlos uns seine Situation macht. Wenn wir mit ihm erschrecken, anstatt sofort aktiv zu helfen oder gute, gefeilte Worte parat zu haben. Wenn es aber von Herzen kommt, dann werde ich auch die Verlegenheit auf mich nehmen und vorsichtig und gleichzeitig mutig nach Worten des Tröstens suchen, es wagen, auch von der Hoffnung zu reden, die ich für den anderen habe. Damit der andere sich selber in dieses Licht der Hoffnung stellen kann. Mich persönlich hat es immer am meisten bewegt, wenn ich einen Blick ansehen konnte, dass mein Gegenüber mich versteht. Meinen Kummer ernst nimmt und nicht wegdiskutieren will. Wenn jemand mit seinen Worten versucht hat zu beschreiben, was mir Angst macht, oder was mir Unbehagen bereitet, wo ich nicht so recht mit zurechtkam, nicht wusste, wie soll ich das einordnen. Und wenn ich mich dann in den Worten des anderen wiederfinden konnte, auch wenn die Worte ja nur etwas ausdrücken konnten, was der andere vielleicht erahnt hat. Dennoch haben wir diese fremden Worte, die ihn auch nicht hundertprozentig zutrafen, mir den Mut gegeben, mich selber wiederzufinden. Und ich habe begonnen, meine Notlage selbst zu verstehen. Dadurch, dass da einer war, der dieses Risiko auf sich genommen hat, dass er mich mit seinen Worten ja doch nicht richtig versteht und deshalb von mir auch vielleicht irgendwie so abgewiesen wird. Nee, das ist es doch nicht. Aber dieser Mut des anderen, sich zu riskieren, der half mir persönlich, der hat mich getröstet, der half mir, wieder zur Sprache zurückzufinden, in der ich mein Empfinden, mein Ergehen ins Unreine sprechen durfte. Und dadurch kommen die tröstenden Worte beim anderen an. Dadurch kamen die tröstenden Worte bei mir an. Das aber hat keiner von uns in der Hand. Das aber, dass die tröstenden Worte beim anderen ankommen, das ist Geschenk. Das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Wirken. Weil da einer war, der aus Glauben heraus an den einen Tröster sich der ganzen Schwierigkeit des Tröstenwollens gestellt hat. Weil da eine war, die mit glaubendem Vertrauen ihre Angst überwunden hat, mit ihren Worten zu versagen, entstand eine Verbundenheit zwischen ihr und mir, die vorher nicht da war. Wie zwischen Mutter und ihrem Kind. Von Gott geschenkt. Da, wo es solches Einfühlen gibt, da, wo Gott das schenkt, ja mehr noch, wo echtes Erleben der Ratlosigkeit da ist, genau das, was den Trauernden ja so bedrückt, dort wächst eine tiefe Verbundenheit, die mit Worten nicht zu erklären ist. Und daraus entsteht Trost. Auch wenn die äußere Situation völlig unverändert geblieben ist. Der Trost liegt darin, dass ich mit meinem Kummer, mit meinem Verletztsein, mit meinem Nicht-Weiter-Wissen verstanden und akzeptiert werde. Wenn das geschieht, dann ereignet sich in unserem Leben die Jahreslosung, in der Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen.